Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Dann gab es diese Geschichte, dass der Dackel ein traditioneller Brauerhund ist, weil in den Zeiten, als der Gärkeller im Keller war und das CO2 ja schwerer als die Luft nach unten sank, der Dackel so ein bisschen als Begleiter für den Brauer eigentlich ein recht wertvolles Tierchen war, weil der ähnlich wie dieser Kanarienvogel für die Bergleute fungierte, sobald
schon immer
der
umgefallen ist, wenn es keine Luft mehr gab, ja, oder?
Ich
Das war Sebastian Holtmann von der Bierbrauerei Dackel in Münster. Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch recht herzlich.
Juhu, 30 Folgen und die 30. Folge fand tatsächlich in Münster statt. Was haben wir gemacht? Dieser Ort war verkehrstechnisch sehr günstig gelegen auf dem Rückweg unserer Belgien-Reise. Da haben wir gesagt, wir machen eine Zwischenstation. Ich persönlich war vorher noch nie in Münster. Du, glaube ich, schon.
Ich habe da mal gespielt, ja.
Du hast
ein oder zweimal.
Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Das soll nicht unser Thema sein. Offensichtlich war es auch nicht so prägnant, dass du dich jetzt ad hoc daran erinnerst, was es war. Oder du möchtest
doch,
es uns nicht
ich
sagen.
Doch, ich weiß es auch. Ich habe ja auch recht lange mit einem Münsteraner Künstler gespielt, nämlich mit Alexander Klavs zum Beispiel. Ein Sohn aus Münster.
Ach Quatsch, der kommt aus Münster?
Der kommt aus Münster, aus einem
Vorort. Wohnt ja jetzt in Hamburg, ne?
Der wohnt in Hamburg schon lange, ja.
Ja, geflüchtet. Verstehe ich gar nicht. So ein nettes Örtchen.
Ja.
Tatsächlich. Biertechnisch hat es natürlich jetzt nicht die Menge zu bieten, die jetzt Hamburg oder Berlin zu bieten haben. Aber man muss sagen, es tut sich was. Und neben dem sehr bekannten Vertreter Pinkus,
genau,
oder dem auch bekannten Bio-Bier-Vertreter Finne, gibt es da so ein kleines Bier-Start-up, kann man das schon nennen, namens Dackel. Die Brauerei Dackel oder Bierbrauerei Dackel, wie sie sich genau nennt, liegt auf dem Germania Campus und der Germania Campus hat biertechnisch eine kleine Historie bereits hinter sich, denn dort gab es bereits schon mal eine Brauerei, die sich, Überraschung, nennt
Germania Brauerei.
Tada!
Wer hätte es gedacht?
Ja, ja. Die Germania Brauerei hat tatsächlich vor über 30 Jahren ihre Tore geschlossen, denn die sind irgendwann zusammengegangen mit der Dortmunder Union und irgendwann hat die Dortmunder Union gesagt, wir ziehen alles ab aus Münster und ziehen alles zu uns und damit war die Germania Brauerei Geschichte. Dann hat man noch zwischendurch versucht, auf diesem Gelände eine Therme zu installieren. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert und dann gab es die Idee, dort ein kleines Quartier neu zu schaffen. Und das ist der besagte Germania Campus. Was ist der Germania Campus heute? Das ist ein kleines, lebendiges Quartier. Dort haben wir Wohnen, Leben und Arbeiten zusammen. Man hat die klassischen Neubaugebiete. Drumherum ist ein bisschen Start-up-Feeling und Hotel natürlich. Und dieses Hotel nennt sich Factory. Und das Factory Hotel wird geführt von David Dahlmann. Und der, hier schließt sich der Kreis, warum erzähle ich das Ganze, der wiederum hat auch Dackel ins Leben gerufen.
Tja, und diese Brauerei betreibt er zusammen mit seinem Cousin, nämlich dem Sebastian Holtmann, mit dem wir gesprochen haben. Und der ist sozusagen operativ für das Bierbrauen zuständig.
Und hat das Ganze tatsächlich von Beginn an mit geplant, als gelernter Tischler und studierter Architekt und hat auch die angeschlossene Gastronomie mit geplant. Ein an sich wirklich schönes Gebilde haben die da ins Leben gerufen, haben 5 Hektoliter Sudhaus dort. Wirklich spannend. Toll an diesem Gespräch. Klar, uns hat der Name gekickt. Dackel klingt einfach so, als müsste man mal vorbeischauen. Ich persönlich finde es total super, dass mit dem Dackel sowas wunderbar Positives wie Bier in Verbindung kommt und nicht sowas Gruseliges als Krawatte, was manchmal sehr unsympathische und eigentlich vollkommen nicht korrekte Herren tragen in deutschen Bundestagen. Es ist so traurig, das hat der Dackel nicht verdient, möchte ich nochmal sagen. Das ist ein totaler Missbrauch dieses Tieres. Und ich finde es toll, dass es hier mit sowas Schönen wie Bier in Verbindung kommt, muss man einfach mal sagen.
Ja.
Ja.
Genau, das ist das Podcast-Gespräch. Was haben wir noch im Podcast?
Wir haben natürlich wie immer im Podcast später Termine.
Termine und Termine, natürlich Termine. Haben wir auch wieder zwei Biere, die wir hier gerade schön trinken, während wir reden. Und zwar sind das beides Biere, die wir von unserer Belgien-Reise mitgebracht haben. Das eine ist vom Brussels Beer Project, von denen haben wir schon mal was gefeatured, ne? Das ist das Jungle Joy, ein Passion- und Mango-Double. Das haben wir aus Brüssel mitgebracht und aus Lüttich, aus Liège. Von einem kleinen Brauhaus, das in der Altstadt gelegen ist.
Über der Altstadt sogar.
Oder über der Altstadt, genau. Man geht da so eine ganz lange Treppe hoch auf so einen Berg, wo man oder so eine ehemalige Burganlage praktisch.
Und in der Mitte.
Genau.
Biegt ihr links ab.
Und da ist nämlich die Brauerei Curtius.
Ja.
Kurz, das Symbol ist so ein C in zwei großen Klammern und von denen haben wir ein Smash, das ist ein Liège Pale Ale oder ein Smash ist ja immer mit einer Malzsorte und einer Hopfensorte und das ist 100% Pale Ale und 100% Mosaik. Lassen wir uns mal überraschen.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf diesen Podcast, der jetzt gleich starten wird. Und wir wünschen euch total viel Spaß mit Sebastian von der Bierbrauerei Dackel.
Dackel, go.
Wuff.
Mein Name ist Sebastian Holtmann und wir sind hier in der Bierbrauerei Dackel in Münster am Germania Campus. Im ehemaligen Gelände der Germania Brauerei haben wir irgendwie 2017 wieder angefangen zu brauen. Also 2017, im September 2017 haben wir wieder angefangen zu brauen.
Also ganz frisch sozusagen.
Ja, ist eine ganz junge Brauerei. Also wir sind jetzt bei Sudnummer, wenn wir mal nach hinten rennen, weiß nicht mehr genau, aber Sudnummer, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr bei 90 oder irgendwie sowas, so um die 95. Also wir machen immer Doppelsude. Also wir haben seitdem jetzt irgendwas zwischen 450 und 500 Hektolitern gebraut, jetzt so in zwei Jahren. Und eigentlich, so, wenn wir 250 bis 300 Hektoliter machen, dann ist das eigentlich so das, was wir uns auch so vorgenommen haben. Wir könnten eigentlich mehr, wir haben ein 5 Hektoliter Sudwerk und machen dann immer Doppelsude, so, aber die, so, wir lassen unsere Biere tatsächlich relativ lange auch lagern, so, und produzieren, also verkaufen relativ viel auch hier am Campus direkt. Also wir gehören im Grunde, sind wir eine Familie mit dem angeschlossenen Hotel auch und mit der angeschlossenen Gastronomie. Und also 60% bleiben eigentlich hier. Es gibt so einige befreundete Gastronomen und einige andere Outlets sozusagen, wo wir auch dann Flaschen oder Fassbier hinliefern. Aber das meiste bleibt hier. So, wir würden gerne auch in Münster, sage ich mal, in traditionelle, vor allen Dingen, ich habe so eine Vorliebe für die traditionellen Läden, also die traditionellen Restaurants und Kneipen in Münster. Da möchten wir schon gerne an den Hahn.
Allein ist es nicht so einfach.
Ja, und es ist, ja, das braucht auch ein bisschen Zeit. Wir müssen uns ja auch dann irgendwie erstmal so sicher sein, dann so gucken, wie viel können wir produzieren und wie funktioniert das wirklich. Und wir haben jetzt auch ein bisschen gebraucht, um das, also wir sind, also sowohl mein Chef wie auch ich, wir sind beide Quereinsteiger. Wir haben uns das so erst im Keller mit der kleinen Maschine, haben wir erst 20 Liter und dann mal 50 Liter gebraucht, haben uns das so über die Jahre erarbeitet und wussten dann immer nicht so, was, wie groß soll denn die Brauerei dann sein, die wir hier vielleicht mal eröffnen. Und dann, das ist dann schwierig, weil du weißt gar nicht so, was muss man jetzt eigentlich ausgeben, was für eine Maschine bekommt man, wie müssen die Räume dafür aussehen. Dann kamen so mehrere Sachen zusammen. Also wir haben eine gebrauchte Maschine angeboten bekommen, das ist eine klassische Gasthausbrauerei, sage ich mal, mit einem 5 Hektoliter Sudwerk von Braukorn. Damit kommen wir echt gut klar und das ist für unsere Größe jetzt zum Starten ideal.
Was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, du bist Quereinsteiger?
Ja, ich hab Tischler gelernt und dann Architektur studiert und habe in Berlin 12 Jahre lang war ich dann selbstständig und so Innenausbau, Möbeldesign. Und so habe ich auch hier, und so bin ich auch in dieses Projekt eingestiegen. Ich habe das immer in Projektentwicklung, also Projektentwicklung nicht in dem Sinne, aber so, ich habe die Grundrisse gezeichnet und die Koordination, das Projekt koordiniert sozusagen und die Planung gemacht und vor allem war es in erster Linie eine Kommunikationsaufgabe, also auch eine gestalterische Aufgabe, aber ich wurde damit betraut, die Brauerei hier zu realisieren, mhm, nachdem sozusagen die ungefähren Abmessungen und die Kapazität bestimmt war, habe ich das geplant.
Und zack?
Ja.
From Zero to Brauer.
Ja, das hatte auch ein bisschen familiäre Gründe. Also ich wollte zurück nach Münster, weil meine Mama, also meine Eltern, das hatte also familiäre Gründe, meine Eltern brauchten ein bisschen Hilfe und dann wollte ich auch zurück. Also ich meine, ich habe mich in Berlin sehr wohl gefühlt, ich habe auch gerne Möbel gebaut. So. Also das war eine tolle Zeit auch, aber ja, ich wollte zurück und dann ist das nicht so einfach. Ne? Das eine beenden, wenn man dann nicht einen anderen Plan hat und dann griff das irgendwie ineinander. Also das war eine schöne Fügung, kann man so sagen.
Und dein Chef heißt und hat was vorher gemacht?
Der heißt David Deilmann. Mhm. Der betreibt hier das Factory Hotel. Das macht er auch immer noch.
Ja.
So, und für ihn ist das eine Erweiterung sozusagen am Campus.
Ja.
Hier am Germania Campus. Ja. Mhm. Ist eine Erweiterung sozusagen. Also, das ist so ein bisschen schwierig. Wir sind ein Tagungshotel, das heißt, wir haben irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten auch für, also wir haben auch Privatgäste, so ist nicht, aber irgendwie viele Firmen, die auch kommen, die Events hier veranstalten, die Tagungen oder kleine Messen hier veranstalten und dann ist das ganz gut. Du hast da eine Brauerei, das gibt ein Alleinstellungsmerkmal, das ist so, also und die Menschen, also seitdem wir eine Brauerei haben, das ist wie so ein kleiner Zusatzmotor. Ne? Also das ist für alle interessant. Das interessiert irgendwie alle. Also gutes Bier in einer wirklich ausreichenden Menge. Klar kann man sich vielleicht von besonderen Brauereien auch so additionally was dazusetzen, aber in der Menge kriegt man das, glaube ich, nicht so ran. Und wir hatten dann auch Lust an einem neuen Produkt. Ja.
Was braut ihr denn?
Du sagtest
zu mir am Telefon, wir brauchen hier nichts Spektakuläres, aber wir sind sehr stolz auf unsere Produkte. Das fand ich sehr gut.
Ja, wir haben angefangen, ein klassisches Pilz zu brauen, also ein Hausbier untergärig nennen wir das. Das ist klassische Pilsener Brauart, aber unfiltriert und nicht pasteurisiert. Und als zweites haben wir dann gebraut, das nennen wir Hausbier Obergärig, ist ein westfälisches Altbier. Also in Anlehnung an die Altbiere, die in Münster vielleicht so traditionell waren. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben irgendwie versucht, darüber Informationen ein bisschen rauszubekommen, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte. So ist es auch weiterentwickelt. Also das ist ein kräftiger Weizenanteil mit drin, auch in unserem Hausbier Obergärig. Das Untergärige ist relativ herb, das war uns wichtig. Also ich sag mal, wir haben unterschiedliche Biere verkostet und so ein bisschen rangetastet und versucht so rauszufinden, ja, wenn wir einen Pilz brauen, also wie soll das in etwa schmecken? Und ich sag das immer auch offen dazu, das Vorbild dazu war, also wir mögen die Brauerei Riegele sehr gerne in Augsburg. Das sind so, ich weiß nicht, ich würde da gerne häufiger hinfahren, ist ein bisschen zu weit weg dafür leider, aber das ist so eine Brauerei, die ich sehr mag und das Augsburger Herrenpilz ist so ein Pilz, was echt, also mir persönlich auch, meinem Chef, so uns allen ziemlich gut schmeckt und
ja,
das haben wir in einer gewissen, jetzt nicht imitiert, aber das war ein Vorbild, kann man sagen.
Habt euch inspirieren lassen.
Ja, das fand ich so dazu und dann haben wir als nächstes ein Pale Ale gebraut. Ja, das war so das dritte Bier, das ist Chinook mit Chinook und Columbus. Chinook Columbus, genau. Es hat eigentlich irgendwie eine schöne Ambernote, ist aber auch nicht zu kräftig, sag ich mal so, wenn man es vielleicht mit einigen anderen Pale Ales vergleicht, sind nur noch ein etwas gemäßigtes Pale Ale. So, die Münsteraner sind relativ konservativ, was neue Bierstile betrifft, so, und wir brauchen es halt auch für die eigene Gastronomie und von daher war es auch wichtig, dass wir eher, sage ich mal, jetzt nicht ein langweiliges Bier brauen, ganz im Gegenteil, sondern eher aber klassische Biere, die jetzt ja, schon irgendwie auch eine gewisse, ja, ein breites Publikum ansprechen, das kann man schon so sagen.
Aber eine eigene Handschrift haben.
Ja, eine eigene Handschrift haben, klar. Also das in dem Moment, so, wir sind dann doch kräftig gehopft und einfach aufgrund der kleinen Dimension ist es natürlich sofort ganz, ganz anders als, ja, sämtliche Industriebier, sag ich mal. Mhm. Dann kam, das habe ich jetzt nicht mehr in der Flasche als viertes, haben wir dann gebraut, ein Porter. Das war so das erste echte Experiment, sag ich mal. Hier haben wir eigentlich sehr intensiv uns eingelesen und überlegt, so, ja, wie machen wir das mit den Rezepturen. Auch bei den Pale Ale haben wir ziemlich genau geguckt, so wie machen die anderen das und was machen die da für Zutaten und wie ist die Malzmischung und, mhm. Und so bei dem Porter haben wir das erste Mal so gedacht, okay, da haben wir ein bisschen ein Experiment gemacht, da haben wir Single Hop mit Simcoe gemacht, was im Grunde so ein Simcoe-Porter, das gab es vielleicht, hat das jemand anders auch schon gemacht, weiß ich nicht, aber das war dann so ein bisschen ein Experiment. Mhm. Und auch mit der Hefe, da waren wir uns dann nicht mehr so sicher, welche Hefe nehmen wir genau und wie ist das dann, was hat die für einen Endvergärungsgrad und welche Restsüße, also Restextrakt bekommen wir und wie viel Hopfen nehmen wir dann und wie viel Prozent von den Röstmalzen und welches Röstmalz überhaupt und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, so jetzt, und dann haben wir diese, so ein bisschen auch diese Rezepturen quer gelesen, uns das angeguckt und dann ein Experiment gewagt, sag ich mal. Und das war echt, ich kann gleich nochmal suchen, ich finde bestimmt noch Flaschen auch kalt. Also das ist ganz lecker geworden, ganz speziell, also ein bisschen speziell. So, das haben wir zweimal gebraut, vor allen Dingen so für die Weihnachtszeit war das ganz gut.
Das war für uns, lief auch gut.
Ja, lief super. Und dann haben wir jetzt für das erste Mal in diesem Sommer, dann hatten wir noch zwischendurch einen Maibock gebraut, das war aber dann auch so ein bisschen etwas, also speziell für eine, für Mai halt, einfach ein Doppelsud haben wir gemacht. Und dann in diesem Sommer haben wir das erste Mal einen Weizen, also einen Hefeweizen gebraut. Und das ist auch Single Hop Simcoe, das hat so ganz tolle Bananennoten und kommt, sage ich mal, diesem so, ist ein klassisches Weißbier eigentlich.
Okay.
Ein richtiges Weißbier so. Und das ist, finde ich, habe ich immer so mit Sommer. Das ist für mich so ein Sommerbier. Ich trinke das besonders gerne im Sommer, was sehr erfrischend ist.
Kalt gehopft auch noch oder einfach?
Nee, okay. Nee, nee. Kalt hopfen können wir noch nicht. Also ich meine, wir würden gerne, ich finde das auch spannend. Auch vor allen Dingen, weil sich dann irgendwie doch nochmal eine neue Geschmacksvielfalt ergibt einfach. Aber das. Also wir könnten das natürlich so mit Teabagging oder auch von dem einen Tank in den anderen. Und, aber da ergeben sich dann auch ein bisschen immer die Gefahren, dass man, also das, ich sag mal, dadurch, dass wir uns das selber beigebracht haben, das Brauen und ich bin ganz froh, dass bis jetzt noch nicht so viel schief gegangen ist. Aber so an manchen Stellen ist das nicht ganz einfach und Kalthopfen stellt nochmal neue technische Herausforderungen dar, weil du musst den Weg ja dann doch irgendwie steril fahren und nachher dann alles mit CO2 spülen und vorspannen und ja, das ist technisch nochmal ein neuer Schritt. Also wir wären jetzt langsam soweit, wir möchten gerne im Herbst, zum Herbst oder im Winter vielleicht ein IPA machen, aber ja.
Wir gemacht, haben auch
so, ja, nicht zu schnell.
Wie ist das so, wenn man jetzt hier, du sagst, Quereinsteigermäßig so eine doch relativ komplexe Brauanlage hat, kommt dann Braukorn und baut einem die auf, oder?
Ja, ja, also ich sag mal im Vorfeld, gut, also ich hatte auch schon mit der kleinen Maschine in diversen Kochtöpfen in unterschiedlichen Dimensionen ja gebraut, insofern wusste ich in etwa, worum es geht, aber ich muss wirklich sagen, eigentlich ist es auf der kleinen Maschine im Keller deutlich schwieriger, weil die Maschine einem schon sehr viele Aufgaben abnimmt und das doch auch gerade was die Hygiene und das Handling so betrifft, ist es viel komfortabler.
Ja.
So. Und Braukorn, ich muss wirklich sagen, die haben die ganze Fachplanung gemacht, also die ganzen Leitungswege und so, dann ja doch ihre eigenen Installationspläne gemacht. Die kommen dann mit zwei Teams an. Ein Team macht die Montage. Und ein Team ist sozusagen die Inbetriebnahme und das war ein toller Service. Das kann man nicht anders sagen. Also die mit der, also die Maschine ist teilgebraucht, ne? Die ist irgendwie, ist uns, also einige Elemente sind gebraucht, einige haben wir ergänzt, aber das hat super geklappt und die haben uns, also vielleicht hätte das mit einem anderen Hersteller auch gut funktioniert, das will ich nicht ausschließen, aber die haben uns das auch beigebracht und wir kommen mit der Anlage super klar. Das kann man nicht anders sagen. So, das funktioniert und bis auf so einige technische kleine Fehler, die wir gemacht haben oder so, wo dann auch mal was kaputt gegangen ist, wenn so ein Sensor auf einmal Fehlermeldung gibt oder so, dann haben wir tatsächlich, oder die Pumpe hatte ein Problem, die hatte eine kleine Unwucht, dann mussten wir die auseinandernehmen, das war, ist gar nicht so einfach, aber man, mit jedem Schritt oder mit jedem Problem, das man bekommt, lernt man auch wieder was dazu, ist dann schon auch ganz spannend.
Ja. Welcher Schritt nervt dich am meisten beim Brauen?
Ja, schwer zu sagen, also was mich eigentlich nervt, ist, wenn es so, wenn es körperlich ist oder wenn, ja, also in der Regel braue ich an zwei Tagen in der Woche. Dann habe ich einen Tag zum Vorbereiten, brauche zwei Tage und habe einen Tag zum Nachbereiten. Das mache ich eigentlich, sag ich mal, und dann, wir füllen immer eine Woche und dann kann ich wieder zwei Wochen brauen, dann kann ich wieder füllen, dann kann ich wieder zwei Wochen brauen. Und da haben wir jetzt einen ganz guten Rhythmus gefunden. Wenn ich, manchmal habe ich auch viermal in der Woche gebraut. Also fange ich morgens um 8 an und bin vielleicht abends um 18 Uhr fertig. So, manchmal, je nach Rezeptur und Biersorte, bin ich aber manchmal 12 Stunden dann hier. Und eigentlich nervt mich das, wenn ich überanstrengt bin. So, das passiert, das ist in der Anfangsphase, ist das okay, weil man irgendwie motivierter ist, aber nach einer gewissen Zeit, auch so beim Abfüllen oder so, wenn du dann unbedingt das noch fertig machen willst und dann noch anschließend vielleicht zu einer Veranstaltung muss oder noch eine Brauereiführung hast. Und manchmal ist es dann auch anstrengend. Ne? Also es ist dann auch anstrengend. Und das ansonsten, wenn ich entspannt und immer kontinuierlich in einem guten Rhythmus das durchorganisiert habe, dann nervt da gar nichts.
Also, das höre ich gerne. Ja, doch eine klare Arbeitsteilung anscheinend. Ne? Du hältst dir den Betrieb am Laufen und dein Chef kümmert sich dann wahrscheinlich um den Überbau sozusagen.
Ja, also, im Grunde, klar, der kümmert sich ums Marketing und um die ganze Abrechnung und um die Finanzen und um die Rechnungen so.
Ach, mit Rechnungen will man vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben.
Ja, genau, das ist also Buchhaltung. Ne? So, wir haben auch ein bisschen natürlich Unterstützung, weil wir schon eine ganz gute Struktur im Hotel haben. Ja. Das muss man sagen, das ist eine sehr große Hilfe. Und im Grunde, ja, und selbst wenn es so um Rohstoffbestellung geht und so, ne, das, gut, das machen wir auch viel zusammen. Oder ich gebe dann immer so, wir brauchen neue Kronkorken, wir brauchen neue Flaschen, wir brauchen neue, so, wir haben jetzt ein Fässer irgendwas, wir haben so viel abgefüllt, wir haben jetzt irgendwie, ich brauche neue Fässer, aber die kommen jetzt nicht so schnell, das ist ein bisschen blöd, aber so muss man immer irgendwie gucken. Also eigentlich, und es ist auch nicht ganz einfach, also ich würde auch gerne mehr im Marketing, also für das Marketing oder neue Kunden mit dazu gewinnen. Wir möchten gerne wachsen, also eigentlich erstmal auf regionaler Ebene und dann vielleicht irgendwann auch, ja, aber überregional ist schon schwierig. Also wir haben irgendwie 90 Tage MHD, also so, das ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben keinen Händler. So müssen wir in den Zwischenhändler gehen, macht das Bier dann, auf einmal macht es einen Preissprung, weil der Zwischenhändler will auch wieder was verdienen. Das ist nicht ganz einfach. Solange wir direkt aus der Brauerei vermarkten, ist es relativ einfach. Eigentlich wäre es besser, wenn wir auf dem regionalen Markt blieben. Aber die, ja, ist nicht ganz einfach. Ne?
Schwierig, die Frage stellen sich ja alle. Ne? Eigentlich ist die Grundidee Support Your Local Dealer, also deinen lokalen Brauer. Und eigentlich wäre das natürlich das eleganteste Modell am Ende. Sind sie dann doch alle über den lokalen, oder viele entscheiden sich dann, über den lokalen Bereich hinauszugehen. Ne? Durch einen Bierverlag oder Ähnliches.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach zu organisieren. Das ist auch immer die Frage, wie viel man vertreibt. Ne? Also wenn ich irgendwie jemandem zwei Fässer Bier bringe und dafür irgendwie 50 Kilometer fahren muss, das ist einfach blöd. Das ist einfach doof, weil der Gewinn im Grunde, den wir dann am Fass machen, rechnet die Lieferung nicht. Und wenn du die Lieferung dann
auch,
ja, das ist ja der Zeitfaktor, genau. Also selbst wenn wir in Münster Kunden haben, die irgendwie zweimal im Monat 4 Kisten Bier haben wollen und ich dann anderthalb Stunden unterwegs bin, um den zu bringen, dann ist das irgendwie tatsächlich ein Argument, den zu sagen, so, ey, entweder müsst ihr es selber holen oder ihr müsst eine Lieferpauschale zahlen.
Ja.
Und das ist echt traurig, weil irgendwie, ich finde das so schrecklich, dass die Zeit, wir müssen mal was probieren.
Ja, wenn wir das vielleicht mal mit dem Pilz einstarten.
Ja, können wir gerne machen.
Feierabend, darfst du mittrinken?
Ja, ich bin sogar schon ganz durstig.
Ein bisschen durstig.
Ich bin auch durstig. Manchmal kommt das hier so Das ist jetzt ganz klar, ne? Eigentlich müssen wir ein bisschen, wir haben noch einen Hefesatz am Boden, könnten wir mal versuchen. Aber manchmal hat sich es auch schon so auf. Also ist nicht filtriert, ne? Guck jetzt gut. Ein bisschen was zumindest noch. Die Hefe ist ja dann doch.
Wenn ich an Münster denke, denke ich auch an Pinkus.
Ja, Pinkus ist ganz cool. Die sind auch, ich sag mal, wir sind mit denen jetzt, wir kennen die.
Vielen Dank.
Ich bin auch großer Freund der Pinkus Brauerei.
Hast du jetzt keins? Du hast jetzt gar
keins. Doch, ich muss was anderes, einschicken. Ich kann auch das Gleiche probieren. Ah, ich habe hier noch was. Also, was so ein bisschen anders gibt, natürlich Konkurrenz in der Stadt auch. Mhm. So, also, als erstes würde ich da die Finne Brauerei sagen. Oder auch der Philipp Overberg von vom Kruthaus. So, das gibt schon einige, die das auch deutlich länger machen und auch vielleicht ein bisschen weiter sind als wir. Und auch, wir verstehen uns aber mit all denen auch sehr gut. Und ich meine, es gibt eine sehr tolle, einen sehr tollen Hobbybrauerverein in Münster auch. Das ist immer ganz, ist ganz toll. Dafür sind wir jetzt schon wieder zu groß sozusagen. Aber
ihr seid ja keine Hobbybrauer.
Nein. Das ist, die Zeiten sind jetzt vorbei. Aber die Cheers.
Magst du vielleicht manchmal so anfühlen, Cheers? Wenn man so experimentiert.
Ja, wir würden gerne wieder mehr experimentieren. Also im Grunde haben wir haben wir gar keine Kapazität mehr, um zu experimentieren. Weil, ich meine, klar, das Weizen und das Porter, so, aber irgendwie, ja, je mehr Sorten man macht.
Das ist so ein leckeres Pilz.
Ja, schlacke, schönes Teil.
Ja.
Finde ein bisschen bitter, angenehm.
Ja.
Gut trinkbar. Am Anfang sagtest du im Gespräch, ihr geht gerne über die Masse. Das kann man, glaube ich,
ja, also entspannt. Das ist schon, das ist schon für einige vielleicht ein bisschen herb. So. Also ich weiß jetzt nicht genau, wir müssten auch
weißt
mal.
Du?
Ja, also, aber mir schmeckt das sehr gut. Ich trinke das sehr gerne. Ja.
Ist, absolut.
Ist ein bisschen frisch, ein bisschen, ich würde ja fast grasig, es ist so ein bisschen grasig, zitronig, aber ich will auch gar nicht so irgendwelche Vorgaben machen.
Ganz leichte Säure hinten raus.
Mhm.
Also mir wäre es nicht so herb, aber das ist natürlich auch Geschmackssache.
Das ist Geschmackssache, ja, tatsächlich.
Ja.
Erzähl mal was zum Namen Dackel.
Also das, da war ich tatsächlich, an dieser Namensfindung war ich nicht so beteiligt. Das hat mein Chef mehr oder weniger alleine gemacht. Also es gab im Vorfeld der Brauereigründung sozusagen, nachdem wir dann die Anlage bestellt hatten, gab es dann auch so eine Namensfindungsphase.
Mhm.
Und es gab so Überlegungen natürlich auch vielleicht doch irgendwie an die Germania, ehemalig hier bestehende Germania-Brauerei wieder anzuknüpfen, aber das haben wir dann irgendwie ausgeschlossen. Eigentlich war das irgendwie komisch und das war jetzt auch 30 Jahre ist hier nicht mehr gebraut worden. So. Und dann gab es irgendwie die Idee, so mit einem Tier im Logo oder im Namen.
Tiere kommen immer gut, habt ihr gesagt.
Tiere und Kinder, ne?
Das ist auch so ein bisschen, gut, das mag vielleicht im ersten Moment ein bisschen naiv oder ein bisschen kurzsichtig klingen, aber so, und dann gab es diese Überlegung, also der Dackel als Charaktertier, die sind ja so ein bisschen klein und eigenwillig, also die sind auch so ein bisschen, manchmal sind die so ein bisschen, also charakterlich irgendwie, meistens sind sie so Charaktertier. So. Und dann gab es diese Geschichte, dass der Dackel ein traditioneller Brauerhund ist, weil in den Zeiten, als der Gärkeller im Keller war und das CO2 ja schwerer als die Luft nach unten sank, der Dackel so ein bisschen als Begleiter für den Brauer eigentlich ein recht wertvolles Tierchen war, weil der ähnlich wie dieser Kanarienvogel für die Bergleute fungierte, sobald
schon
immer der
umgefallen ist, wenn es keine Luft mehr gab,
ja,
oder?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur so eine Geschichte ist, eine Tuckerpalmengeschichte oder so, aber irgendwie kam diese Geschichte dann auch noch so auf und dann so also mit seinen Charaktereigenschaften und dann das so mit diesem, das hat auch einen gewissen Humor, also wir hatten immer Dackel in der Familie, relativ viele, wir haben unsere Tanks nach den verstorbenen Dackeln benannt aus unserer Family, so, das ist irgendwie ganz lustig und ja, dann passte das irgendwie so und dann, ja, man kann damit so Spielchen machen, also man findet diesen Dackel auf unserem in unseren Logos, zum Beispiel auf unseren Bierdeckeln wieder. Da gibt es so den Spaziergang des Dackels durch Münster oder was der dann so alles entdeckt und so. Und der ist auch auf unserem... Ist das ein bisschen abgewandelt, aber
ja, ist das D, ne?
Er taucht wieder sozusagen D, in dem, auf dem Kronkorken wieder auf und so als Logo.
Ihr habt sogar eine Kaffeemaschine mit einem Dackel drauf.
Ja, das ist völlig, das ist dann irgendwann so ein Branding, Branding Maniac oder so, Branding Manie, Brandomanie, was
Brandomanie, sehr schön.
Und ein Garderobenhaken.
Ja, das bietet sich dann irgendwann an. Auf einmal kann man so damit so rumspielen. Klar, das ist so ein bisschen... Und es bleibt, also ich meine, wir hätten nicht gedacht, aber seitdem wir das dann betreiben, wir haben jetzt doch regelmäßig Besuch von Dackelzuchtvereinen und Dackelzuchtverbänden.
Ist nicht wahr, wirklich?
Doch, doch, die kommen hier, die steigen hier busseweise aus und bringen alle ihre Dackel mit.
Und die bleiben auch am Leben, oder?
Die bleiben dann auch
alle am Leben.
Ist noch keiner umgefallen. Die trinken dann, probieren dann gerne das Bier und die freuen sich wirklich sehr, dass es, die Besitzer freuen sich sehr, dass es eine Bierbrauerei gibt mit den Dackel. Bier braut und die Dackelgläser hat und Dackelkronkorken und dann die und Aufkleber und so, und dann die freuen sich, das ist, also ich meine, das ist auch ganz schön, weil das sind auch nette Menschen, aber damit hatten wir auch nicht gerechnet. Und dann
das ist jetzt auch die Zielgruppe, die man, glaube ich, nicht als erstes im Kopf hat, wenn man eine Brauerei eröffnet.
Und wir fahren
ganz
jetzt
klar
schon,
die Dackelzuchtvereine.
Wir fahren jetzt schon manchmal zu so Zuchtschauen auch hin. Und
herzhaft.
Ja, und haben dann so einen kleinen Stand mit unserem Dackelbier und verkaufen wir, also das sind dann auch ernsthaft, also wirklich gute Kunden, weil ja, dann verkaufen wir da 20 Kisten Bier. So, also wir fahren da hin, verkaufen 20...
Da verfolgst du manche andere.
Das ist jetzt nicht so, dass wir das nur machen, weil wir die auch mögen oder weil die uns mögen, sondern wir verkaufen da unser Bier. So, also das war uns im Vorfeld nicht so klar.
Ja.
Das ist ganz lustig, weil das auch ganz, eine ganz spezielle Community so ist. Das ist witzig. Das ist wirklich lustig, aber...
Ich muss sagen, es fällt ja auch auf, ne? Also tatsächlich bleibt es im Kopf, wenn man das einmal sieht. Das finde ich tatsächlich sehr tricky.
Ja, ich glaube, es hat sich irgendwie so ergeben. Also ich meine, klar, nein, das war schon, aber ich weiß auch nicht, wie. Ich bin da nicht drauf gekommen, das war die Idee meines Chefs. Also insofern, ja, ich hoffe, ich bin natürlich glücklich, dass es sich, dass das, es ist tatsächlich sehr, sehr prägnant oder sehr einprägsam, es bleibt irgendwie da, es ist so irgendwie ein bisschen was Besonderes, sticht so nach oben raus. So. Und das ist wichtig, das ist für uns natürlich wichtig. Ich meine, wir machen jetzt noch gar nicht so offensives Marketing, wir sind noch relativ zurückhaltend in den unterschiedlichen
Magazinen. Naja, hier hauptsächlich lokal sein.
Genau, weil wir lokal sind. Man kann unser Bier nur hier in der Region oder eigentlich nur schräg gegenüber in unserem Kiosk, im Kiosk bekommen. Also du kannst es nicht. Wir arbeiten an einem Online-Shop. So, der wird sicherlich, der wird hoffentlich bald, geht der irgendwie online. Dann kann man es zumindest im Internet, übers Internet bestellen. Aber eigentlich, ja, unser Fassbier, eigentlich bleiben Flaschen und Fässer alle hier im Umkreis von 20, 30 Kilometern. Wir haben einen guten Freund von uns, der ist in Hamm. So, mhm. Der kommt ab und zu vorbei und dann holt er 2, 3 Fässer.
Mhm.
So, und ja, weiter haben wir es noch nicht geschafft. Also nach Hamburg. Nach Hamburg wäre natürlich auch ganz schön, wenn wir da unser Bier nach Hamburg. Ich meine, in Hamburg haben wir natürlich auch schon ernsthaft richtig Konkurrenz. Ne? Da ist ja schon einiges los.
So, das kann man sagen, ja.
Ne? Da ist so der Markt ein bisschen umkämpft da schon. Auch gibt es auch gute Biere, das kann ich nicht anders sagen. Also das weiß ich natürlich. Das ist da, ist in Münster noch ein bisschen einfacher. Also ich meine,
und du erwähntest ja auch, selbst hier ist es schon nicht ganz einfach, weil da doch schon einige sind, die auch teilweise länger dabei sind.
Finne. Klar, die von Finne sind ja zum Beispiel auch immer regelmäßig bei den Craft Beer Days vertreten in Hamburg. Die gehen da ja schon etwas stärker auf Expansion.
Ja, und ich sag mal, also klar, wir müssen so ein bisschen unseren Weg auch finden und müssen auch gucken, wo wir wirklich hinwollen, was... Wollen wir eher, wie groß soll der Anteil an, eigentlich möchten wir eher weiter im Fassbierbereich expandieren, weil das, und eher an die regionalen Gastronomen uns wenden, weil das, die Flaschenabfüllung, also wir füllen, momentan machen wir alles hier, wir machen alles selbst, das ist auch, wir brauen hier, wir lagern hier, wir füllen hier alles selber ab, das macht auch Spaß, funktioniert ganz gut, aber in der Flasche, also sobald du in den überregionalen Handel gehst mit deinen Produkten, hast du ja doch ein Problem mit der Haltbarkeit. Dann willst du pasteurisieren. so, das ist dann schon schwierig. Ne? Mhm. Also wenn du pasteurisieren willst, das ist, glaube ich, für uns ein Schritt, den wir nur sehr ungern gehen würden, weil es technisch relativ aufwendig ist. Und
du füllst dir, ich gucke so hinter dich, du füllst dann tatsächlich eine Flasche zur Zeit ab mit dem Gerät, was dahinter... Was
vier
dahinter.
Flaschen, vier Flaschen füllen wir gleichzeitig.
Okay,
und dann
vier
kommt
Flaschen.
Die Flasche aus dem Flaschenfüller raus und dann wird sie einzeln verkorkt.
Also, okay, das ist alles klar, genau. Das ist der Verkorker, wo drauf
genau, ist. Genau, der Kronkorker. Ist eine Einzelmaschine, so, wir füllen dann meistens zu zweit oder zu dritt ab und dann machen wir am Tag so zwischen 2000, meistens ist es irgendwie durch 7 oder durch 8 und durch 20 teilbar die Zahl an Flaschen, die wir herstellen, haben wir 2520 Flaschen machen wir meistens am Tag.
Ja.
Und das ist schon, das bringt den, das ist relativ wenig. Also so, das ist ein bisschen doof. Das, ja. Besser ja, als mehr.
Ja, allerdings, ja, da müsste man umstellen, das System.
Genau. Wir waren ja.
Aber es ist nahezu meditativ eigentlich.
Irgendwie schon, ja. Wir waren in Leuven in so einer kleinen Brauerei, die von einem Vater-Sohn-Team betrieben wird. Und Vater gilt so als der Bierprofessor von Belgien. Der hat lange bei Stella Artois gearbeitet. Und die haben selber auch eine Hefensammlung von 400 Hefen und alles Mögliche.
Krass.
Und in der Kleinstbrauerei haben sie auch für 20 bekannte Brauereien Biere entwickelt und so. Also es ist wirklich tatsächlich ganz spannend. Aber der Sohn sagt, also der Vater ist mittlerweile im Ruhestand. Und der Sohn sagte auch, ey, ich mache hier... Das, was ich hier mache an Bieren im Jahr, macht Stella Artois in 4 Stunden.
Ja, das haben wir.
So.
Das haben wir auch. Wir hatten auch irgendwie so Menschen kennengelernt, die produzieren am Tag mehr als wir im Jahr.
Ja, ja.
Also das ist klar. Oder auch wenn man diese Flaschenfüller, diese Rotationsmaschinen sieht, wie die Flaschen sich da drin bewegen und so wie die dann so noch etikettiert und noch so gelasert, gescannt werden, ob da nicht doch irgendwo ein Fehler drin ist, und so. Ich finde das dann mit Maschinenbau ist ja auch wirklich beeindruckend. Also wie man solche Maschinen bauen kann,
ja.
die pro Sekunde spuckt die irgendwie 6 Flaschen aus.
Ja, ja. Wir waren auch bei La Trappe, also in der Brauerei La Trappe, und die haben da sowas stehen.
Genau.
Das ist crazy.
In dieser Halle. In dieser Abtei, da
ist
da so eine große Halle und da sieht das... nicht mehr so idyllisch aus.
Und das sind doch alles gar keine Mönche, die da arbeiten. Komischerweise, da arbeiten gar keine Mönche.
Das sind hier die Mönche. Na, einer kam uns ja entgegengerollert.
Einer kam uns entgegengerollert, ja, aber in der Apfelhalle habe ich keinen Mönch gesehen.
Einer musste über den Hof rollern, damit sie uns diese Mönchsgeschichte noch glauben. Ja, die sind ja sehr professionalisiert. Die haben sowas auch. Das ist schon toll zu beobachten.
Ja.
Ja, das ist beeindruckend. Also ich meine, wir wollen da natürlich nicht hin, aber das ist auch, das ist ja nicht unser Ziel, aber irgendwie die Menge ist schon...
Aber ihr wollt ja eh dann wahrscheinlich mehr wieder Fässer, sagtest du, und dann mehr in die Gastro rein, was ja auch nicht ein ganz leichtes Ziel ist.
Nee, genau, also das ist auch nicht, das, man braucht da auch ein bisschen Geduld und man muss dann auch so ein bisschen ja, die Gastronomen und die Wirte auch ein bisschen überzeugen erstmal. Und im Grunde, ja, das ist nicht ganz einfach, weil die natürlich teilweise schon, auch gerade diese traditionellen Häuser, irgendwie dann Verträge über mehrere Jahre, also seit 20, 30 Jahren schon bei Brauerei XY sind und die auch gut zusammenarbeiten und wir diese Zusammenarbeit auch eben nicht unbedingt jetzt irgendwie in Frage stellen wollen oder stören wollen. Oder so. Aber trotzdem gibt es natürlich, oder gab es auch so von der Germania Brauerei, die haben ja dann bis in die 70er auch mit dem Gespann ausgeliefert. Ne? Mhm. So. Und dann möchten wir eigentlich, das möchte zumindest, also ich mag irgendwie so etwas ältere, also Traditionsläden, also könnte ich jetzt sofort 10 aus dem Stegreif aufzählen, mache ich jetzt nicht, weil die wir sollen, die, ich muss da erst
mit Fass. Erst muss das Bier, dann zählen wir die auf.
Ich muss da mit einem Fahrradanhänger oder nee, mit so einem kleinen, ich dachte schon, wir machen so ein Eselsgespann, aber so, weil so ein Dackel, hat tatsächlich Schwierigkeiten, ein Fass zu ziehen. Also wir müssen schon 12 Dackel ziehen, ein Fass, das ist auch Quatsch. Also, wir fahren damit ganz normal mit dem Lieferwagen vor und
packen. Oder ein Lastenrad, es gibt eine Hamburger Biobrauerei, die macht das mit dem Lastenrad,
ja,
wenn es erreichbar ist.
Ja, das fände ich auch cool, also genau, der so war ja die Idee, also irgendwie, ich muss da erstmal vorfahren und denen erstmal ein Fass da hinstellen, dann können sie es erstmal
anfahren. Und dann erwähnen wir die Namen.
Genau. Ja, genau. Das wäre ganz schön. Aber diese, ja, gibt es viele. Münster hat eine sehr lebendige Kneipenkultur, das ist schon toll. Und wir sind im Fass auch nicht so viel deutlich teurer als die Industriebiere. Das muss man tatsächlich dazu sagen. Also, was bei uns irgendwie die Flaschenproduktion, also der Flaschenpreis ist relativ hoch.
Wie teuer ist der? Erzähl mal.
Das zwei. Aktuell 2,30 so im Schnitt, glaube ich.
Das Pilz, was wir gerade getrunken haben.
2,30 die Flasche.
Okay. Mhm.
Aber,
und das Weizen?
Das Weizen, glaube ich, auch. Oder 2,40 vielleicht so.
Bevor du jetzt selber angefangen hast zu brauen, was waren da so deine Lieblingsbiere?
Da kann ich tatsächlich, also ich meine, wir hatten hier Drunken Sailor von Crew Republic. Mhm. Das finde ich schon ziemlich, also ich meine, als ich das erste Mal getrunken habe, dachte ich echt so, ey, so, aber das ist ja dann doch irgendwie geschmacklich recht intensiv auch,
ja.
So. Aber so, je häufiger ich das getrunken habe und irgendwann war ich danach, also jetzt süchtig wäre auch übertrieben, also, ganz entspannt, aber das habe ich schon sehr gerne getrunken so und ja, dann haben wir auch angefangen, also das würde ich so als erstes nennen. Dann habe ich von also Ratsherrn gerne probiert, weil das auch eine gewisse Verfügbarkeit einfach hatte.
Ja.
Dann Störtebäcker, sage ich mal, so von den größeren Brauereien nochmal nach eins. Also weil die sind ja auch schon inzwischen relativ groß. Das Atlantic Ale, das finde ich echt irgendwie ziemlich lecker. Also ich finde das vor allen Dingen, das ist irgendwie einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das Geld.
Absolut.
Ja. Für das Geld, das, ich frage mich echt, wie die das machen. Also ich meine, ich würde das echt gerne verstehen. Also ich muss da mal hinfahren und die fragen. Weil das ist nämlich schon ein richtig gutes Bier.
Ja.
Und das ist ein Kampfpreis. Also das, ja. So. Und das trinke ich sehr gerne. Und dann hatte ich vorhin schon erwähnt, dass ich eben ein großer Freund von Riegele, Brauhaus Riegele in Augsburg bin, also die, das finde ich vor allem toll bei denen, dass sie das irgendwie schaffen, irgendwie mit dieser Tradition, also aus dieser Tradition heraus, ne, die brauchen auch so im 13. Jahrhundert oder so, also das, dieser Ort, den einfach immer wieder neu zu transformieren, ist immer irgendwie dann, und dann das wieder neu, und die brauchen jetzt auch wirklich ganz tolle Sachen, und ich habe gar nicht so wahnsinnig viel von denen probiert, weil nicht so viel dann seinen Weg hier hoch findet, so. Und ja, und dann...
Wir hatten von denen mal das alkoholfreie Paket, das waren auch 8 Biere oder so tatsächlich. Also mit diesem, es gibt ja dieses Craft-Bier, dieses, wie heißt das, Liberis 2 und 3 oder sowas.
Ja.
Ne? Genau, und dann haben sie aber auch noch alkoholfreies Hefeweizen, alkoholfreies Helles und so weiter. Die haben echt eine riesige Linie und dazu dann noch die ganzen Mischgetränke. Also die haben einfach mal so eine Kiste gemacht, wo alles alkoholfreie drin war. Und dann ist man tatsächlich erstmal sehr erstaunt, was es alles gibt bei denen. So, gebe ich dir vollkommen recht. Also,
mit den verschiedenen, wie die da sind.
Ja, genau.
So, und dann habe ich auch, angefangen, sag mal so in den letzten, seitdem ich dann auch angefangen habe zu brauen, habe ich dann angefangen, ich sag mal in Anführungsstrichen, mich weiterzubilden und einfach mal auch dann die ganzen Sachen, ich sag mal, Care Vida, Meisels and Friends und, also mir fallen jetzt gar nicht alle ein, aber dann doch sehr viel auch probiert und also überregional Deutschland und überregional Europa und auch aus den Staaten und aus England und aus, was weiß ich, sind wir nach Prag gefahren zu irgendwelchen Festivals und haben da probiert und waren dann halt auch bei den Hobbybrauvereinen und irgendwie, ich meine, für mich ist dann seitdem auch wirklich eine Welt aufgegangen.
Ja.
Ich habe letztens, ab und zu finde ich Flaschen, das war das Abgefahrenste, was mir letztens passiert ist, habe ich eine Flasche bei uns im Kühlhaus wiedergefunden, die stand da, glaube ich, ein Dreivierteljahr bestimmt, eine 07er Flasche ohne Etikett. Und die haben wir irgendwann geschenkt bekommen. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Mit so einer leicht rötlichen Färbung, sehr trüben Sauerbier. Und ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber das war, glaube ich, bisher das Leckerste, was ich wirklich auf meiner ganzen, seitdem getrunken habe. Und das
ärgerlich.
Ja, das war total ärgerlich. Ich habe das dann versucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Geschenk von einem der Vorsitzenden von diesem Hobbybrauerverein war. So, das war ein Geschenk und das war eine Gose, aber also super lecker. Und also wenn ich auch noch erwähnen muss, das sind hier Philipp Overberg und Jan Kemker, die haben eine Double Porse und einige Sauerbiere auch. Also da könnte ich mich reinlegen. Das ist so lecker. Und da weiß ich auch nicht, wie das geht. Also da bin ich noch nicht in der, das kann ich nicht nachbauen. Also ich sag mal so, ein IPA will ich mir zutrauen. So. Und einige andere Sachen auch. Also das ist dann auch relativ. Das ist jetzt kein Hexenwerk. So gut ausbalanciert, ja, und gut lagern und sauber zu arbeiten, das ist das eine, okay. Und dann so, aber es gibt Dinge, die ich nicht kann, so, die ich auch nicht verstehe. Also die man sich wirklich hart erarbeiten muss. Und das finde ich jetzt, deswegen fahre ich auch gerne nach Belgien und beneide euch um eure Reise, die ihr gerade gemacht habt, weil das sind immer tolle Eindrücke, die man da sammelt und ja, da geht ja immer eine Welt auf, oder?
Absolut. So? Ja. Absolut. Also
kannst du dir vorstellen, nochmal den Braumeister zu studieren, zu machen? Auch so einen haben wir da kennengelernt, der hat tatsächlich nochmal seinen Braumeister nachgeholt.
Ja. Ich glaube nicht. Also ich glaube eher, dass ich mich irgendwie auch aus der, also es gibt irgendwie eine Menge Projekte, die dann, also im Grunde bin ich in der Projektierung ganz gut. Ich kann irgendwie das mit aufbauen, ich bin relativ flexibel, ich habe eine technische, ich habe eine Begabung, ich habe die Begabung, ich kann mich in alles, in viele Dinge einarbeiten. Mhm. Ich kann mir vieles sehr gut, also ich sag mal, ich bringe mir Dinge selber gerne bei. Mhm. So, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt glaube ich eher, dass ich mich, dass wir hier auch jemanden suchen, der die Brauerei dann mit, dass sie wie in der Brauerei das Handwerk oder vielleicht in Weinstephan studiert hat und dass ich mich dann vielleicht um das Marketing kümmere, um andere Sachen kümmere, um die Kundenakquise kümmere und dann die Dinge nämlich bearbeiten kann, die jetzt liegen bleiben und mich aber auch um Projekte, um andere Projekte wieder kümmere, wo meine Fähigkeiten auch gefragt sind. So, das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, als dass ich nochmal eine Ausbildung oder einen Braumeister, eine Braumeisterprüfung. Ich muss ja erstmal eine Ausbildung machen. Sonst uns fehlt das Fachwissen. Das kann man nicht abstreiten. Also mir fehlt Fachwissen.
Wobei die Biere super sind.
Die Biere sind tatsächlich super. Also auch das Weizen ist toll. Irgendwie. Also das sind ja ausgewogene, gute Biere.
Ja.
Ich bin immer wieder überrascht, dass uns das so gut gelungen ist. Also ich hatte im Vorfeld, dachte ich mal so, ey, man wird ja, dachte ich so, das funktioniert nicht. Ja? Also das, ich dachte, was passiert, wenn es nachher nicht schmeckt?
Meinst du nicht, man muss ein bisschen die Ehrfurcht auch verlieren und einfach machen?
Ja,
Weil, wie du schon sagtest, das ist ja kein Hexenwerk. Ja,
das ist tatsächlich so, das war mir vorher nicht so klar. Also ich dachte, ich hätte mir das komplizierter vorgestellt. Ich dachte mir so, das ist, weil auch zu Hause im Keller ist das auch schwieriger. Also ich habe Hochachtung davor, wenn einer wirklich mit, ich sag mal, wirklich köstlichen Bieren im kleinen Rahmen, weil du hast viel mehr Fehlerquellen. Mhm. Das ist hier ein perfekt geschlossener Kreislauf, den kannst du vernünftig sauber machen. Ich habe heißes Wasser im Keller, ich habe eine tolle Chemie, ich habe das alles da. Wenn du das zu Hause machst, das ist echt knifflig. Und da passieren viel schneller Fehler. So, also das, ich meine,
du kannst ja nicht mal einen Gärverlauf kontrollieren, richtig?
Genau, du kannst irgendwie den Druck nicht richtig einstellen, du musst dann irgendwie, das nervt. Und dann musst du das danach, Flaschengärung oder wie, dann ist so ein paar Krümel zu viel, dann fliegt dir die Flasche nachher beim Öffnen irgendwie Ohren und so, das nervt alles. Also das ist so viel angenehmer.
Ja, da sind schon Decken schön dekoriert worden. Ich kann deine Begeisterung für Sauerbiere verstehen, aber glaubst du, so ein Sauerbier würde sich hier durchsetzen in Münster?
Ach, so ein bisschen, also ich habe jetzt irgendwie, ich sag mal, wir haben noch unsere Hobbybraumaschinen ja auch noch, die stehen hier nebenan.
Also für experimental.
Für Experimente, weil wenn wir das jetzt hier auch noch machen würden, da kreuzen sich ja zwei Braustile, die irgendwie so schwer miteinander.
Das wollte ich gerade sagen, wenn du die erstmal drin hast, genau, die Bakterien, die kriegst du ja gar nicht wieder raus.
Nee, das wirst du nicht wieder los. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie bei mir zu Hause im Keller sozusagen diese Sauerbiere nachbrauen. Und das, was ich jetzt nur so, ich bin irgendwie noch nicht so weit. Ich muss mir das noch erarbeiten. Aber ich würde das gerne probieren. Und ich, für mich ist das ehrlich gesagt, also ich kann mir das schon vorstellen, aber das bleibt, glaube ich, wird immer ein Nischenprodukt bleiben, glaube ich. Ich glaube, das wird immer sozusagen neben der, also es wird irgendwie nicht in der breiten,
oder? Aber es ist ja tatsächlich auch bei allen deutschen Brauereien, die machen ab und an mal sowas, aber es gibt jetzt keine, die damit extrem erfolgreich geworden sind. Da also gibt es immer mal eine Gose oder so, die gut funktioniert und die
ja,
auch.
Ja, aber Märkte sind ja unterschiedlich.
Ja, das stimmt.
Da hast du natürlich mehr Bier-Nerds, wenn du so willst. Obwohl ich kenne den Markt hier nicht, weiß ich, wie viele Bier-Nerds es in Münster
und Münster. Also ich sag mal so, die Münsteraner sind auch so ein bisschen träge und so ein bisschen, die sind jetzt nicht so, also ich will den Münsteraner gar nichts Böses.
Aber sie sind jetzt nicht heiß auf den Trend.
Nein, genau, die sind so ein bisschen, also ich bin selber Münsteraner, ich bin gerne Münsteraner, ich finde Münster super. Also ich bin auch genauso konservativ und genauso auch so ein bisschen träge und so ein bisschen auch, manchmal, wenn ich die Münsteraner beschreibe, entdecke ich mich selbst, dass ich auch so bin. Also die sind jetzt nicht so hyper trendy, neugierig, wo sie so immer so, also genau das irgendwie so entdecken wollen, sondern eigentlich bleiben die Dinge hier ganz gerne so, wie sie sind. Mhm. Und bis sich dann was Neues durchsetzt, man ist erstmal ein bisschen skeptisch und reserviert. Also so und dann gucken. Und deswegen, ja, ist das auch gar nicht so einfach. Wenn du dem klassischen Pilztrinker unser Pale Ale vorsetzt oder so, dann trinkt er da dran und denkt so, was soll das? Also, das schmeckt mir nicht oder so. Ja, keine Ahnung. Also deswegen, ich liebe Sauerbiere und ich respektiere irgendwie, ich finde das toll, was es sich für einen Markt ergibt und auch mit diesen Kreativbrauern und sagen wir mal so beyond dem deutschen Reinheitsgebot, dass sich da irgendwie an Möglichkeiten einfach so auftut. Das finde ich irgendwie, das ist eine tolle Welt und da kreativ mit umzugehen und tolle Sachen zu entdecken, das finde ich ist natürlich, das würde ich mir tatsächlich für unsere Brauerei auch ein bisschen wünschen, aber so, das geht nicht alles und das braucht Zeit. Also das braucht Zeit. Also wir brauchen ein bisschen Zeit und da ja, das finde ich, oder Geduld, sag ich mal so.
Wie viel Atem hat man so als Brauerei-Startup, wie ihr seid, weil du sagst...
Ihr habt das Hotel im Nacken immerhin.
Ja, das ist ein bisschen, also man muss natürlich sagen, dass wir eine relativ luxuriöse Situation haben, weil wir im Vorfeld schon wussten, dass wir, wenn wir die Maschine nur so auf 50-60% laufen lassen... Da ist ein Schlauch um. Also wenn wir die Maschine auf 40-50% laufen lassen, dass wir dann eigentlich an uns selbst verkaufen können und das, da ist man ja schon im sicheren Bereich.
Ja, besser geht es ja eigentlich gar nicht.
So, genau, das ist eine tolle Voraussetzung, weil man nicht so ein großes Wagnis macht und das Investment dann im Verhältnis zu den Umsätzen, die in dem Hotel natürlich erwirtschaftet werden, auch überschaubar ist. Das muss man tatsächlich so sagen. Ja, also wenn wir eine neue Gastronomie aufmachen oder so und dann eine Großküche da reinbauen, also eine neue Küche bauen und 200 Sitzplätze bauen, dann kostet das auch ein paar hunderttausend Euro. So, das ist so.
Das ist halt alles schon da hier.
Ja, und so, das ist jetzt da und insofern war auch die Brauerei eine logische oder eine super Ergänzung irgendwie zu diesem Setup, wie es da schon ist. Und das und damit schaffen wir hier auch einen, also wir beleben die Brautradition am Germania Campus neu, wo früher mal eine Brauerei stand, sind wir jetzt wieder neu, das finde ich super und dann hat man natürlich auch, arbeiten wir daran, also wollen wir in Münster natürlich mit unseren Bieren auch neue Maßstäbe setzen, so ist es dann, den Anspruch haben wir schon.
Hat der Münsteraner diesen Ort noch als Brauerei in Erinnerung? Ist das so behaftet, dass man sagt, oh juhu, hier ist eine neue Brauerei, damals wurde hier gebraut?
Nein, also wir hatten irgendwie was, also ich war hier mit 15 als ich 15 war, war ich auf dem Totenhosenkonzert. Da war hier so eine, aus der ehemaligen Brauerei, ein Club, da war das Jofel hier.
Ach Gott, das war hier auf dem Gelände, das Jofel.
Ja, genau, das war hier.
Steffi Stefan
hat hier das Jofel eröffnet. Und danach wurde gab es irgendwie noch so Nachnutzungen unterschiedliche. Dann gab es zwischendurch die Germania-Therme. Das war dann so eine Art Erlebnisbad. Mhm. Und danach, aus diesem Erlebnisbad, als das dann irgendwann nicht mehr funktionierte, wurde dann daraus wieder ein Club gemacht. Das war dann die Ex-Ex-Bad oder Ex-Therme oder so. Ex-Bad hieß das, glaube ich. So, und dann wurde es irgendwann Hotel. Also die meisten Münsteraner wissen, dass auch durch diesen Namen irgendwie ist diese Germania-Brauerei irgendwie schon noch so ein Begriff und dass hier irgendwann mal eine Brauerei war, das wissen die. Aber es gibt noch sehr wenige Leute, die sich daran erinnern können. Was ganz lustig war, als wir angefangen haben hier zu brauen, kamen also vor allen Dingen etwas ältere Menschen hier vorbei oder ausschließlich ältere Menschen, die früher bei der Germania-Brauerei gearbeitet haben. Also ein ganz niedliches Paar, zwei ältere Damen, die kamen hier. Also es war so ein bisschen herbstlich, winterlich, und die hatten so Hüte auf mit so Federn dran und so Lodenmantel und so ein bisschen Pelzkragen und so. Die waren so niedlich, die kamen mir so ran, ja, guten Tag, wussten Sie schon, dass wir damals... Und dann hatten die da in der Buchhaltung oder so gearbeitet. Das war ein echt großer Betrieb. Ne? Die hatten ja dann irgendwie das ganze Gelände, also mit den Pferden, mit der eigenen Gießerei, mit Schmiede, mit Tischlerei, mit diesen, die haben ja ihre Fässer selber gebaut. Und es war eben viel mehr Arbeit notwendig, um das fertige Bier zu brauen. Also alleine wenn man den Schornstein da hinten sieht, da steht irgendwie ja die alte Heizanlage. Da haben, glaube ich, am Tag irgendwie die Auszubildenden im ersten Lehrjahr, die konnten da erstmal Kohlen schütten und müssen ja erstmal den ganzen Tag heißes Wasser machen. Also da haben ja 30, 40 oder 50 Leute hier gearbeitet oder ich weiß nicht wie viele so, also mit den ganzen LKW-Fahrern und. Das war eine riesige Brauerei.
Wahnsinn.
Aber die Münsteraner haben das nicht mehr so in Erinnerung. Aber es war dann total charmant, als diese Omis hier reinkamen und irgendwie so uns erzählt haben von damals. Und einen Brauer haben wir kennengelernt, der dort auch noch gearbeitet hat, der dort gelernt hat, dort gearbeitet hat, bis sie die Brauerei geschlossen haben. Und dann hat der weiter gebraut bei Klute in Habigsbeck. Da gibt es noch ein kleines Brauhaus, ein Landgastbrauhaus. Genau, das war auch ganz schön. Der wohnt inzwischen im Sauerland, glaube ich. Das war ganz schön.
Cool.
Ja.
Okay, die Marke ist nicht mehr so lebendig gewesen, aber man spürt es dann Zuzug von Leuten. Also Leute, die abends vorbeikommen oder tagsüber. Ist das spürbar oder ist das eher so ein Arbeiter?
Nein, das waren irgendwie 3, 4, 5 Leute, die vielleicht gekommen sind, die da sich dran erinnert haben. Die Brauereikultur, also Pinkus Müller zum Beispiel ist ja in Münster schon irgendwie noch sehr dominant. Also als Begriff einfach, das ist die größte Brauerei der Stadt. So. Mhm. Und das ist mal eine riesige Brauerei daneben noch gab, die irgendwie deutlich größer war, aber das weiß eigentlich keiner mehr.
Ja.
So, also die Germania-Brauerei war, glaube ich, viel größer als Pinkus. So, bin ich mir ziemlich sicher.
Sie hat es nicht geschafft. Ihr schafft es hoffentlich.
Ja, wir müssen das jetzt zum Ende kommen.
Wir haben eine Frage, die wir jedem stellen, auch dir stellen wir diese Frage. Sie nennt sich Inselfrage.
An die Inselfrage. Du hast sie ja fast schon mit dem Bier beantwortet, dass du nicht nett benennen konntest. Das ist immer so ein bisschen die Frage nach dem Bier, wenn ich auf eine einsame Insel verschlagen werde und ich darf nur ein Bier mitnehmen, davon aber so viel, wie ich möchte.
Oha.
Welches nehme ich dann mit? Sozusagen.
Meinst du jetzt eins von unseren?
Nein, es kann auch eins von euren sein, wenn du sagst, unser Untergärig möchte ich bis an den Rest meines Lebens trinken.
Nein, ich meine doch, ich finde das lecker, aber das ist eine sehr schwere Frage. Also jetzt ganz spontan, wenn ich ganz schnell antworten soll, dann nehme ich mit das Augsburger Herrenpilz.
Ja, das ist doch eine Ansage.
Alles klar.
Danke für das Gespräch.
Und wir trinken jetzt noch das Pale Ale?
Ja, sehr gerne.
Ja, völlig unüberraschend haben wir dann das Pale Ale getrunken, das auch ein sehr leckeres, unkompliziertes Bier ist.
Es war ja insgesamt auch ein sehr unkompliziertes Gespräch.
Das kann man sagen, ja. Ja, der Sebastian ist dann doch ein ganz lustiger Mensch.
Aber man lernt insgesamt so lustige und auch wirklich besondere Leute kennen bei diesem Podcast.
Ja, kann man ja mal kurz so als Resümee nach 30 Folgen sagen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt übers Bier und davon waren auch fast alle lustig.
Ja.
das entscheidende Kriterium wäre, dass die Leute lustig sein müssen, aber es hilft doch immer.
Ah, es hilft schon, ja. Zumindest waren sie alle nett.
Ja, das stimmt.
Also wir wählen ja jetzt nicht unsere Interviewpartner nach dem Grad ihres Humors aus.
Nee, und auch natürlich vorgeblich nicht nach der Nettigkeit, sondern ja schon ein bisschen nach den Bieren. Und wir finden dann, die Nettigkeit ist dann eine extrem angenehme Begleiterscheinung.
Ja. So. Das mal so als Resümee. Ja. Weiteres Resümee, wir sind auf der Suche nach starken Zuchtvereinen.
Ja, mit möglichst großer Lobby und vielen Mitgliedern, die, wenn wir ein Bier selber auf den Markt bringen mit dem Namen, dass wir praktisch schon den Absatz geklärt haben.
Ich bin ja ein großer Meerschweinchen-Fan. Und was würde dann auf den Lagertanks stehen, aber tatsächlich Becks und Jever. So hieß meine letzte Meerschweinchen-Generation. Das wäre nicht so gut.
Das können wir nicht bringen, wenn wir so eine kleine Brauerei haben.
Also die Meerschweinchen sind es nicht.
Nee, müssen wir mal gucken. Hunde, Hunde. Hunde.
Kaninchen.
Stimmt, du warst mit den Kaninchen. Wie heißen die? Bunte Checke? Nee.
Genau. Witter und deutsche Schecke oder so.
Ja, ich weiß nicht. Komische Namen für ein Bier.
Wir sind da noch in der Findungsphase.
Ob das so super ist, ich bin mir da jetzt nicht sicher.
Was haben wir noch bei diesem Gespräch mitgenommen? Wir haben auf jeden Fall mitgenommen, keine Angst vor der Technik.
Da investiert man nicht wenig
Geld und dann kommt jemand und baut die Anlage auf und es lässt sich eigentlich ganz gut damit arbeiten.
Das ist tatsächlich was, wo man ja als Hobbybrauer auch oft denkt, oh Gott, kann ich denn auf so einer großen Anlage überhaupt arbeiten, so mit dem, wie ich das gemacht habe. Und ich fand seine Aussage, dass das doch eigentlich deutlich einfacher ist, als Hobby-Braugeschichten zu machen, eigentlich ganz interessant. So, weil halt eben die Technik dann doch optimal auf die Räumlichkeit und auf das, was man damit machen will, zugeschnitten ist und gerade was Reinigung und so weiter angeht, eben halt gerade das, was am meisten nervt, finde ich, beim Hobbybrauen, da doch deutlich vereinfacht ist.
Ein bisschen nervt ihn das ja durchaus auch.
Ja, aber das ist auf jeden Fall kein Faktor, der ihn richtig nervt.
Das stimmt. Wir können abschließend sagen, es lohnt sich tatsächlich mal da vorbeizuschauen, wenn ihr in der Gegend seid. Also man kann da super im Factory Hotel unterkommen. Die haben tatsächlich sehr große, schöne Zimmer, wenn man da irgendwie mal direkt vor Ort unterkommen möchte. Ihr könnt ein Fahrrad mieten, dann seid ihr auch sehr schnell in der Altstadt. Und ich habe am Anfang gesagt, Münster hat biertechnisch nicht so viel zu bieten. Was es aber zu bieten hat, eine unglaublich aktive, tolle Kneipenvielfalt. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht nicht so viele Mikrobrauereien und irgendwie Kneipen mit 30 Hähnen, aber auf jeden Fall unglaublich viele rustikale, schöne, ehrliche Bars und Kneipen.
Das ja, halt eine klassische Studentenstadt auch, ne?
Ja, das ist schon total nett und die Brauerei selber, die Bierbrauerei Dackel, bietet auch Tastings an und ihr könnt euch das anschauen. Das ist eine gläserne Brauerei, wie man das so heutzutage nennt.
Man kann tatsächlich von draußen auch die Tanks mit den Tiernamen sehen.
Ja.
Und der Sebastian ist ja auch jemand, der durchaus auch gerne etwas darüber erzählt. Und wo waren wir? Wir waren bei Finne, waren wir noch in Münster.
Korrekt.
Da kann man auch tatsächlich, das war noch ein schöner Sommerabend, man kann schön draußen sitzen und einen Flammkuchen war das, glaube ich, nicht Pizza, ne? Flammkuchen essen.
Flammkuchen, den kann man natürlich auch drinnen essen und man kann jetzt auch drinnen sitzen.
Ja, natürlich. Aber das war natürlich so angenehm und dann war bei Pinkos waren wir natürlich auch und haben ein Bierchen getrunken. Das ist ja eher in diesem Altstadtbereich. Und ja, dann gibt es noch diverse. Prinzipalmarkt war etwas, wo die Leute alle sagten, da sollen wir hingehen. Und wir fanden es da auf jeden Fall sehr nett. Und tatsächlich auch alles, Münster ja klassische Fahrradstadt, alles irgendwie schön zu erreichen.
Ja, muss man so sagen.
Ja.
Das dazu, kommen wir zu den Bieren.
Zu den Bieren, die wir getrunken haben. Zwei an der Zahl, zwei Belgier. Das Smash von der Brauerei Curtius. Das ist ja, ich habe das schon gesagt, nur mit Pale Ale Malz gemacht und mit Mosaikhopfen als einzige Hopfensorte. Single Hop, Single Mash. Wir haben von der Farbe her einen hellen Bernstein, nur wenig trüb, feinporiger, stabiler Schaum. In der Nase haben wir tropische Früchte, bisschen Zitrusfrüchte kommen durch. Es riecht etwas blumig und wir hatten auch so eine leichte Haribo-Assoziation. Du sagtest eher von den Joghurtgums die weichen.
Mhm.
Sowas, was man, wenn man so eine Tüte aufmacht, was man dann in der Nase hat, das daran erinnerte es ein wenig. Wir haben eine sehr milde Bitterkeit. Tatsächlich kam es hinten raus fast ein bisschen süß, ist wenig rezent und am Gaumen fanden wir es so ein bisschen seifig vom Charakter her. Aber auf jeden Fall leckeres Bier. Wir haben es da vor Ort in dem Braupub ja auch vom Fass getrunken. Da hat es mir noch deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ist jetzt natürlich auch schon wie der klassische Verfall von Hopfen in der Flasche. Der Urlaub ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her.
Wir müssen mehr trinken. Wir müssen diese Vorräte aufbrauchen.
Ja, wir haben das schon zu Hause ganz tapfer aufgeteilt. Die Biere, die halt hopfenbetont sind, die sind auch artig im Kühlschrank. Und die ganzen belgischen Biere, die lagern so im Keller, die halt nicht so hopfig sind, aber trotzdem.
Wir sammeln jetzt demnächst Crowdfunding für einen zweiten Kühlschrank, damit wir auch noch was essen, statt nur was trinken. Das ist langfristig nicht gesund.
Das bisschen, was wir essen, können wir auch trinken, ne? Ja, der Klassiker. Genau, also auf jeden Fall leckeres Bier, also gerade vom Fass, wenn man mal in Lüttich sein sollte, wirklich fand ich das sehr schön. Auch da ein ganz toller Biergarten, wo man so in einem historischen Gemäuer sitzen kann. Ganz, ganz große Empfehlung. Eins der Bier-Highlights da auf jeden Fall. So, und dann hatten wir noch vom Brussels Beer Project das Jungle Joy. Auch eine ganz tolle Brauerei mit einem ganz tollen Braupub, ein klein bisschen außerhalb von der Altstadt in Brüssel.
Modern, also.
Sehr genau, sehr modern, sehr jung.
Clean, jung, modern und verleihen ihren Bieren ja auch den modernen Twist, wie man so schön sagt. Das ist bei diesem Doppel auch der Fall. Das hat ja zum Beispiel schon mal eine recht ungewöhnliche Farbe.
Genau, es ist recht, recht hell für ein Doppel eigentlich. Und sie hatten wohl anscheinend mehrere Sude gemacht und haben dann die Zuschauer, hätte ich fast gesagt, die Fans entscheiden lassen, welches dann halt in Serie geht. Und die haben sich halt für das Passionsfrucht- und Mango-Doppel entschieden. Das ist tatsächlich so ein bisschen Hopfensmoothie, wenn man es eingießt. So vom ganzen Charakter her. Also man hat in der Nase tropische Früchte. Farbe ist ein trüber Bernstein. Genau, hell für ein Double, haben wir schon gesagt. So, es ist, sie haben tatsächlich keine richtigen Früchte reingemacht. Sie haben es tatsächlich nur über Hopfen erzeugt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn mein Belgisches hergegeben hat.
Es gibt kein Belgisch als Sprache.
Ach stimmt, das sage ich, das ist wieder, das mussten wir natürlich auch lernen. Sie sprechen ja entweder Französisch oder.
Du musstest das lernen. Ich möchte hier keine Verallgemeinerung.
Genau, ich musste es lernen. Sie sprechen ja entweder Niederländisch oder Französisch. So Sprachen, die wir natürlich beide nicht beherrschen. Genau, vom ganzen Charakter her. Es ist recht trocken, sauer im Abgang. Es ist dann tatsächlich vom Geschmack her nicht so fruchtig, wie es riecht. Das war ganz, ganz interessant. Also man hat in der Nase diese unglaubliche Fruchtigkeit, die ist dann tatsächlich vom Geschmack gar nicht so stark.
Ein Nasengaumen-Gap.
Genau. Und tatsächlich im Nachhall eher so, ja, sehr trocken. Ja, wie so ein Saison eigentlich eher. Vom Eindruck her. Es ist ein bisschen sprittig und es ist ziemlich rezent, muss man sagen. Aber auch durchaus wirklich ein leckeres Bier, auch tatsächlich eben halt von diesem Fruchtcharakter, für mich auch eher ein Sommerbier.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben es auch im Sommer gekauft.
Gott, es ist ja auch noch nicht ganz Winter, also noch ist ja alles, noch kann man
das
machen.
Acht Grad waren eben, als wir rausgegangen sind.
Ja, das ist aber auch immer noch kein Winter, aber auch das soll nicht unser Thema sein. Ich wiederhole mich, also redundant diese Sendung, deshalb lass uns die Biere abschließen.
Genau, vorweg mit den Bieren zu den Terminen.
Korrekt, obwohl wir können auch zu den Bieren was sagen, wenn ihr Brauer seid oder eine Brauerei habt und oder einen Biertipp, schickt uns doch gerne entweder euren Tipp per Mail oder schickt uns auch gerne die Biere. Ihr findet Adresse, Kontakt, Lieferadresse auf unserer Homepage. Wir freuen uns tatsächlich, die dann gerne in diese Sendung mit aufnehmen zu können, um auch den Hörern immer mal wieder frische Biertipps geben zu können.
Ja.
Das dazu. Jetzt kommen wir zu den
Terminen.
Wir starten in Hamburg und zwar am 11.10. Bye bye Boris. Hintergrund dieser wunderschönen Veranstaltung ist?
Der Brexit, ne?
Never ending story, korrekt. Wir wissen nicht, ob der Brexit kommt oder nicht kommt. Jeder hat da so seine unterschiedliche Theorie, auch dort vor Ort unter anderem. Aber die Craft Beer Bar in Hamburg in der Max-Brauer-Allee, Ecke
Schulterblatt.
Genau, Ecke Schulterblatt. Die nimmt den Brexit schon mal zum Anlass, um eine schöne Party zu geben, die da heißt Bye Bye Boris. Wir erwarten viele schöne, vermutlich auch britische Bierspezialitäten. 11.10. ebenfalls 11.10. Brauereiausschank im Läuterwerk Münster. Die Jungs vom Läuterwerk öffnen ihre Braustätte und ihr könnt dort Biere verkosten, vermutlich auch eigene. 18.10.2019, Fanzine. Jeden Monat gibt es 3 neue, ganz spezielle Biere im Brewdog St. Pauli hier in Hamburg. Und die könnt ihr am 18.10. kennenlernen und wahrscheinlich live und in Farbe dort auch trinken.
Auf der Reeperbahn, in den tanzenden Türmen.
Korrekt. 22.10.2019, $2 Bills. Das ist eine Bluegrass Band im Malto in Hamburg.
Auch Max-Brauer-Allee.
Auch Max-Brauer-Allee.
Ecke Gerichtsstraße.
Die Ecken kennst du, ne?
Ja,
kannst du. Okay, 30.10.2019, 5 Jahre Alles Elbe. In Hamburg, St. Pauli. Ecke?
Die sind nicht auf der Ecke. Die sind mitten in der Straße.
Oh.
Ja.
Was Hein ist? Heuer.
Hein Heuer, genau.
Siehst du, da habe ich jetzt auf dich gezählt. Also, ja. Hein-Heuer-Straße, 5 Jahre Alles Elbe, ein wunderschöner Pub, der alle Spezialitäten hat, die von der Elbe kommen und auch gutes Bier. Wenn man Wurst mag, das ist ja jetzt nicht so unser Ding, ist man da auch immer gut aufgehoben. Die haben da sehr viele deftige Speisen. Das sind die Termine. Ihr habt Terminempfehlungen oder ihr kennt eine Veranstaltung, von der ihr glaubt, sie sollte unbedingt in diesem Podcast erwähnt werden und natürlich dann auch auf dem Blog in der dazugehörigen Folgenbeschreibung stattfinden, dann scheut euch nicht, uns zu schreiben. Ihr könnt uns erreichen unter cheers@hopcast.de. Also ihr könnt uns ganz klassisch eine Mail schreiben oder ihr könnt uns erreichen über Instagram oder Facebook und uns da folgen und uns diese Termine gerne zukommen lassen. Dann schauen wir, dass wir die bei uns aufnehmen und vielleicht sogar auch in diesem Podcast erwähnen. Ihr findet diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo immer es gute Podcasts gibt. Gerne abonnieren und wenn euch dieses gute Stück gefällt, dann bitte gerne bewerten. Das hilft uns, sichtbarer zu werden, damit viele, viele Leute immer mehr gutes, schönes Bier trinken und Bock kriegen, gutes Bier zu trinken. Wir freuen uns drüber. Bitte, bitte gerne bewerten, weiterempfehlen und abonnieren. Und ihr findet alle Folgenbeschreibung und mehr Fotos, wenn ihr wissen wollt, wie sieht eigentlich dieser Sebastian aus, auf unserer Homepage unter www.hopcast.de.
Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Du hast nichts mehr zu sagen.
Wie immer habe ich nichts mehr, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Genau.
Ich bin auch leer gesammelt. Ich würde sagen, wir trinken jetzt den letzten Schluck unseres Jungle Joys.
Wir haben auch noch einen Weizen von Dackel in der Hinterhand.
Stimmt. Eigentlich auch ein Sommerbier, wie wir gehört haben.
Das müssen wir auch schnell wegtrinken.
Genau, es muss alles, was wir für den Sommer gehortet haben, muss jetzt weg, denn draußen sind 8 Grad, jetzt vermutlich schon 7.
Es wird immer schlimmer.
Es wird immer schlimmer, aber es wird auch besser, denn wir haben noch so einige Folgen für euch im Petto. Wir haben es ja schon erwähnt, wir waren wahnsinnig fleißig in der letzten Zeit. Das heißt, es wird nicht alles schlimmer, einiges wird auch besser. Es gibt noch viele schöne Podcasts zu hören und so viel gutes Bier zu trinken. Das machen wir jetzt.
Genau, und wir sagen tschüss, bis bald und ja.
Ahoi.